Große dramatische Finale von Jesu Dienst auf Erden. Und das Ganze endet, zumindest Karfreitag, mit einem Grab. Jesus ist tot. Der Sohn Gottes ist ermordet, ist hingerichtet, zu Tode gefoltert, ungerecht verurteilt und bestraft, bis aufs Letzte, erniedrigt, gefoltert, das volle Programm. Und Karfreitagabend sieht aus wie die pure Hoffnungslosigkeit einerseits. Und zum anderen ist Jesus genau den Weg gegangen, den er vorher immer wieder erklärt hat. Er hat vorher gesagt, welchen Weg er gehen wird. Er hat gesagt, der Sohn des Menschen geht nach Jerusalem und er wird ausgeliefert an die Feinde Gottes. Und er wird gedemütigt werden, er wird leiden und er wird umgebracht werden. Und genauso ist es geschehen. Und trotzdem sieht Karfreitagabend völlig hoffnungslos aus. Der Messias hat verloren. Der Messias ist weg. Der Messias nur noch ein toter Leib. In einer Grabhöhle. In einer fremden Grabhöhle. Wie soll es nun weitergehen? Wie soll es nun Hoffnung noch geben, wenn sie, diese religiöse und politische Elite, sogar den Gesalbten Gottes töten konnten, den Retter, das Opferlamm. Und der Kontrast zwischen Karfreitag und Ostersonntag könnte nicht größer sein. Und deshalb heißt unsere Predigt heute auch, von Gerechtigkeit zur Gnade und vom Tod zum Leben. Gerechtigkeit, das ist Karfreitag. Karfreitag kommt die Gerechtigkeit Gottes, die jeder Mensch verdient hat, sie kommt eben auf Gottes eigenen Sohn. Die Gerechtigkeit Gottes wird Genüge getan. Gott gießt seinen Zorn aus über die Gottlosigkeit der Menschen, wie es im Römerbrief heißt. Gottes großer Zorn, dass die Menschen Gott ignorieren, verachten, ihm ins Gesicht spucken. Dieser gerechte Zorn, der normalerweise über dich und mich ausgegossen werden würde, weil wir es auch wirklich verdient haben, weil wir so gelebt und gedacht haben, weil wir alles dafür getan haben. Dieser gerechte Zorn wird jetzt ausgegossen über Jesus, dem Christus, dem Gottessohn. Das ist Gerechtigkeit. Und zwar stellvertretende Gerechtigkeit. Jemand stellt sich dorthin, um das abzukriegen, was ich verdient habe. Gerechtigkeit. Freitag und Ostersonntag, das ist die Gnade. Das werden wir uns gleich anschauen. Karfreitag, das ist der Tod. Es endet mit einem Grab. Ja, Jesus ist wirklich tot. Nicht ein bisschen, nicht schwer verletzt, nicht komatös. Nein, tot. Und Ostersonntag, das ist das Leben. Neues Leben. Auferstehung vom Tod. So ein krasser Kontrast. Wir wollen uns dieses Ostern anschauen in zwei Schritten. In zwei Schritten, das sind auch unsere zwei Punkte in der Predigt, das ist ganz überschaubar heute. Der erste und besonders ausführlicher Punkt, das sind die Ereignisse des Ostertages. Erster Punkt, die Ereignisse des Ostertages. Und zweitens, das sind dann die Folgen des Ostertages. Also einmal, was passiert, die Ereignisse? Was ist überhaupt los? Wir wollen das übereinkriegen, weil vier Evangelien berichten uns. Teilweise parallel, teilweise exklusiv von einzelnen Ereignissen. Und deshalb ist es auch sehr, sehr schwierig, einen einzelnen Predigttext zu nehmen. Und wir wollen einen Gesamtüberblick uns schaffen, uns anschauen, was passiert wann, soweit wir es einteilen können, soweit wir es genau wissen, Schritt für Schritt. Und dann im zweiten Schritt, und was macht das Ganze? Denn es geht nicht einfach nur um eine Geschichte von früher. Das ist nicht so spektakulär, irgendetwas, was vor 2000 Jahren mal geschehen ist, tausende Kilometer entfernt von hier. Das für sich ist ja noch nicht so entscheidend. Aber die Folgen des Ostertages, die haben Ewigkeitswert. Die sprechen jeden Menschen an. Und sie haben Bedeutung für jeden Menschen. Die Frage ist nur, was machst du damit? Was mache ich damit? Gebrauchen wir eben diese Bedeutung? Was machen wir mit dieser offenen Tür, die Gott hier geschaffen hat? Was machen wir mit diesem Ausweg, den Gott hier geschaffen hat? Welche Bedeutung bekommt dieser Sieg, den Jesus hier errungen hat? So, und das schauen wir uns dann anschließend an. Also erstmal, was ist los und dann, was macht das? So, und jetzt wollen wir uns noch einmal ganz kurz anschauen, was war zuvor los, im Blitzüberblick. Also, was war denn nochmal Karfreitag los? Beziehungsweise Gründonnerstag, Karfreitag. Nur ganz kurz, Jesus hält eine Rede vor seinen Leuten, vor seinen Jüngern, darüber, was passiert, bis er wiederkommt. Er hat klar gemacht, ich werde bald gehen, aber ich komme wieder. Und in der Zwischenzeit kommt die Weltgeschichte zum Ziel. Das ist die sogenannte Endzeitrede. Und dem schließt sich an zwei wichtige Gleichnisreden, wo es eben auch nochmal darum geht, wie sollen wir eben diese Zeit nutzen, bis er wiederkommt? Und was ist wichtig, wenn wir bemerken, dass er wiederkommt? Dann spricht er darüber, wie wird das Gericht aussehen über die Völker dieser Welt? Dann wird er in Bethanien gesalbt und dann hält er Abendmahl, Passamahl mit seinen Jüngern. Er wäscht ihnen die Füße und erteilt ihnen damit eine wichtige Lektion und hält dann nochmal eine längere Lehrrede. Also er nutzt jetzt nochmal diese letzte Zeit, die er mit seinen Jüngern hat und gibt ihnen ganz viele wichtige Informationen. Worauf kommt das jetzt an und was kommt auf euch zu und wie kommt ihr da durch? Und dann kommt ein Gebet. Jesus, der Sohn, spricht mit dem Vater und bittet ihn für das, was jetzt auf ihn zukommt. Und er bittet für seine Jünger und er bittet für die Menschen, die später noch gläubig werden. Ein ganz konzentriertes Gebet, was uns bekannt gemacht wird. Und dann geht es in den Garten Gethsemane, dort, wo er noch das letzte Mal Gemeinschaft hat, einerseits mit seinen Jüngern. Der Verräter ist schon weg. Wo er aber auch nochmal Gemeinschaft hat mit seinem Vater und ihm sagt, ich habe wirklich Angst. Und es wäre schön, wenn ich das jetzt nicht durchleiden müsste, aber wichtiger ist, dass ich deinen Willen tue. Das ist mir viel wichtiger. Und dann wird er verhaftet und dann wird er religiös verurteilt durch den Hohen Rat, wird verleugnet von einem seiner brennendsten Jünger, von dem Petrus, obwohl er es ihm vorher prophezeit hat, genau das wirst du tun. Dreimal verleugnest du mich und er macht es. Und beim dritten Mal sieht Jesus ihn an, schon verhaftet. Und der Petrus bricht total zusammen. Und es hat ihn wirklich tief mitgenommen. Und dann folgt die politische Verurteilung durch Pilatus und Herodes. Und dann verurteilt ihn noch einmal der Volkspöbel. Und dann geht es voll aufs Finale zu. Dann wird er ermordet durch die Kreuzigung zusammen mit zwei Verbrechern. Und der eine kehrt in seiner letzten Lebenszeit noch zu Jesus um und Jesus sagt ihm zu, wir sind heute noch zusammen im Paradies. Und dann, kurz danach, stirbt Jesus tatsächlich. Also nochmal, Karfreitag endet mit einem Grab. Aber Ostersonntag, da kommt das Leben. Ja, und die Jünger, ja, sie haben überhaupt nicht mehr im Blick, was Jesus ihnen gesagt hat. Sie sind total betrübt. Sie haben nur den Blick auf den Tod. Sie schauen nicht dahin, dass Jesus sagt, es kommt das Leben danach. Sie haben nur das im Blick, was ihrer Erfahrung entspricht, das, was sie menschlich erwarten. Aber Jesus belehrt sie jetzt wirklich eines Besseren. Und jetzt wollen wir starten. Was ist da los? Der Freitag, der Karfreitag, das war der Rüsttag. Und dann folgt der Sabbat am Samstag, wo alle ruhen müssen. Und dann der Sonntag ist ja damals kein Feiertag gewesen, sondern der erste Wochentag. Sozusagen der Montag im damaligen Israel. So, und jetzt kann das getan werden, was Freitag nicht mehr geschafft wurde. Maria Magdalena und Maria, die Mutter Jesu, die machen sich morgens früh auf den Weg zum Grab. In Matthäus lesen wir das, 28, nach dem Sabbat aber, als der erste Tag der Woche anbrach, also bei uns ist das der Sonntag, kam Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Oder in Markus lesen wir das, und sehr früh am ersten Tag der Woche, als die Sonne aufging, kamen sie zu dem Grab. Also so früh es geht, sobald die Beleuchtung stimmt, wollen sie dahin, denn sie wollen sich noch um Jesus kümmern, also um den Leichnam Jesu kümmern. Einfach die Tradition pflegen, ist noch so eine letzte Ehrerbietung. Sie wollen Öle bringen, sie wollen Kräuter bringen und so weiter und so fort. Das ist so die eigentliche Beerdigungsvorbereitung, die Freitag nicht mehr stattfinden konnte. Das wollen sie jetzt nachholen. Unterwegs treffen sie Salome und die hat bereits am Freitag Kräuter und Salben zum Einbalsamieren zubereitet. Und am Samstagabend kauften sie dann noch edle Öle dazu. Also das ist das, was sie zu Jesus bringen wollten, beziehungsweise zu dem Leichnam Jesu. In Lukas lesen wir, dann kehrten sie zurück und bereiteten wohlriechende Gewürze und Salben, am Sabbat aber ruhten sie nach dem Gesetz. Also Sabbat musste ja Ruhe gehalten werden. Und am Freitag haben sie das schon organisiert. Und Markus sagt, und als der Sabbat vorüber war, kauft Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Gewürze, um hinzugehen und ihn zu salben. Und wann ist der Sabbat vorbei? Das ist am Samstagabend, wenn die Sonne untergeht. Dann ist Sabbat vorbei, dann hat der Markt wieder auf, dann können sie einkaufen gehen. Weil am Sonntag sind sie ja schon bei Sonnenaufgang da, da konnten sie nicht mehr einkaufen. Also verstehen wir, wie sich das zeitlich strukturiert. Also es geht weiter. Auf dem Weg schließen sich ihnen dann noch weitere Frauen an, unter anderem Johanna von Chuza, die Frau des Verwalters von Herodes. Das ist krass, ne? Herodes, ein Feind Jesu und dessen Verwalter, dessen Frau, ist mit bei diesen Frauen dabei. Also die Frau des Verwalters fühlt sich ganz eng verbunden mit Jesus. Die gehört zu diesem Umfeld von Jesus. Insgesamt sind es mindestens 5 Frauen, die jetzt unterwegs sind. Und sie überlegen unterwegs schon, wie kriegen wir jetzt diesen großen Stein weg? Denn Jesus liegt nicht in einem Erdgrab wie bei uns, sondern in einer Grabhöhle und davor ist ein großer Stein gerollt, um das Grab zu verschließen. Und sie überlegen jetzt, wie kriegen wir den da weg? Sie wissen scheinbar noch gar nicht, dass das Grab versiegelt ist und auch bewacht ist. Denn sie haben die Sabbatruhe eingehalten, das haben wir ja gerade gehört. Aber die obersten Priester und die Pharisäer, also diejenigen, die besonders eben auf das Gesetz immer gepocht haben, gesagt haben, am Sabbat darf man dies nicht und das nicht und alles ist verboten. Und wir haben noch 100 extra Regeln auch für den Sabbat entwickelt. Die haben scheinbar nicht geruht. Denn was lesen wir? In Matthäus 27, ab 62 ist das. Am anderen Tag nun, der auf den Rüsttag folgt, also am Sabbat, versammelten sich die obersten Priester und Pharisäer bei Pilatus und sprachen, Herr, wir erinnern uns, dass dieser Verführer sprach, als er noch lebte, nach 3 Tagen werde ich auferstehen. Krass. Die Jünger in ihrer Trauer und Hoffnungslosigkeit erinnern sich scheinbar nicht mehr dran, aber sie schon. So befiehl nun, dass das Grab sicher bewacht wird bis zum 3. Tag, damit nicht etwa seine Jünger in der Nacht kommen, ihn stehlen und zum Volk sagen, er ist aus den Toten auferstanden und der letzte Betrug schlimmer wird als der erste. Also, sie haben konkret die Sorge, nicht, dass er wirklich aufersteht, aber dass seine Jünger so eine Auferstehungsshow daraus machen, so eine Auferstehungsverschwörung. Aber sie erinnern sich daran, dass das angekündigt war. Pilatus aber sprach zu ihnen, ihr sollt eine Wache haben. Geht hin und bewacht es so gut ihr könnt. Da gingen sie hin, versiegelten den Stein und bewachten das Grab mit der Wache. Also Pilatus hat das unterstützt, das zu verhindern. Warum? Weil es natürlich politisch eine mittlere Katastrophe werden könnte, wenn dieses Gerücht alleine umgeht, der ist tatsächlich auferstanden. Weil was wäre damit eindeutig bewiesen? Er ist der, als der er sich vorgestellt hat. Und das bedeutet, die Schriftgelehrten und die Pharisäer und die Priester und diese ganze religiöse Elite, sie haben einfach nicht recht. Und was wäre die Gefahr? Ja, das, was sie befürchtet haben, Volksaufstand, das war ja eben ihr Motiv, ihr vordergründiges Motiv, um Jesus in den Tod zu schicken. Okay, während jetzt aber die Frauen noch unterwegs sind, sie wissen ja noch nichts von der Bewachung, während sie noch unterwegs sind, findet ein Erdbeben statt. Matthäus 28, 2. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat herzu, wälzte den Stein von dem Eingang hinweg und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Vor seinem furchtbaren Anblick aber erbebten die Wächter und wurden wie tot. Das heißt, sie sind umgekippt. Sie waren in Ohnmacht. Und nachdem sie wieder zu Bewusstsein gekommen sind, flüchten sie. Also, es macht sie völlig fertig, die Erscheinung eines Engels. Und als die Frauen am Grab vor den Stadtmauern Jerusalems ankommen, geht gerade die Sonne auf. Also genau richtiges Timing, vorher können sie dort ja nichts machen. Und sie wundern sich, dass der Stein weggewälzt ist. Also wir können uns vorstellen, kurz vor Sonnenaufgang erscheint der Engel. Es haut die Wächter aus den Latschen und als sie wieder berappeln, rennen sie weg, so schnell sie können. Und dann geht die Sonne auf. Und die Frauen wundern sich, dass der Stein nicht da ist, wo er eigentlich hingehört. Und Maria Magdala, die schaut nur kurz ins Grab und rennt zurück in die Stadt. Und rennt zu Johannes und Petrus und informiert sie darüber, dass scheinbar der Leichnam gestohlen werden musste. Also kurzer Blick rein, sieht nichts, schnell weg, schnell Bescheid sagen. Wir sehen, dieser Ostermorgen ist überhaupt nicht gemütlich oder kuschelig, sondern extrem in Bewegung, extreme Aufregung, extreme Verwirrung erst einmal. Die Ereignisse überschlagen sich und das so früh am Morgen schon. Wir lesen das in Markus 16 zum Beispiel. Und als sie aufblickten, sahen sie, dass der Stein weggewälzt war. Er war nämlich sehr groß und Johannes Kapitel 20, ganz am Anfang, am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein von dem Grab hinweggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, also Johannes, und spricht zu ihnen, sie haben den Herrn aus dem Grab genommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Also auch für sie existiert überhaupt noch gar nicht die Idee, die Vermutung, dass er auferstanden ist, wird im Gegensatz zu Jesu Feinden, die zumindest den Fake befürchtet haben. So, die anderen Frauen, die sind noch da und die inspizieren die Grabkammer etwas genauer. Also sie sehen auch, das ist irgendwie leer, aber was ist hier los? Auf der rechten Seite sehen sie einen anderen Engel sitzen, der sie auffordert, die Stelle, wo seine Leiche lag, genauer zu untersuchen. Nun erscheint auch der erste Engel den Frauen und sendet sie mit der Auferstehungsbotschaft zu den Jüngern. Sie sollen Jesus in Galiläa treffen. Wow! Und das auf einem Friedhof. Also, zwei Engel inzwischen. Und der eine sagt, guckt euch das ganz genau an. Und der andere sagt, geht zu den Jüngern und gebt ihnen diese Botschaft. Das Grab ist leer und trefft in Galiläa. Also, ich lese das einmal im Original. Markus 16, Abvers 5. Und sie gingen in das Grab hinein und sahen einen jungen Mann zu Rechten sitzen, bekleidet mit einem langen weißen Gewand, und sie erschraken. Übrigens die normale Reaktion, wenn Menschen auf Engel treffen. Er aber spricht zu ihnen: Erschreckt nicht, ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Seht den Ort, wo sie ihn hingelegt hatten. Also schaut es euch nochmal an. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und dem Petrus, dass er euch nach Galiläa vorangeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Also hier jetzt die Erinnerung, er hat es euch doch gesagt. Hä? Genau wie abgemacht. Und da ist Treffpunkt. Oder Matthäus 28 beschreibt das so. Der Engel aber wandte sich zu den Frauen und sprach, fürchtet ihr euch nicht. Ich weiß wohl, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht den Ort, wo der Herr gelegen hat. Und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er aus den Toten auferstanden ist. Und siehe, er geht euch voran nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Schockiert und voller Furcht laufen die Frauen nun los. Wir können sie, denke ich, gut verstehen. Wann trifft man bitte schon mal einen Engel? Das war auch für die Frauen und auch für die Menschen insgesamt damals nicht normal. Und wir haben es ja eben gesehen, normale Reaktion, wenn man einem Engel begegnet hier auf Erden, man erschreckt, man hat Furcht. So, jetzt treffen sie gleich zwei und das, was sie zu sagen haben, das ist wahrscheinlich mindestens genauso erschreckend erst einmal, wie ihre Erscheinung selbst. Und aus Angst erzählen sie unterwegs niemand von dem, was sie erlebt haben. Aber als sie bei den Jüngern sind, da berichten sie ganz freudig, sind ganz selig. Aber man glaubt ihnen nicht. Wir müssen uns klar machen, zum einen hatte das Wort einer Frau zur damaligen Zeit insgesamt einfach weniger Gewicht als das eines Mannes. Und wahrscheinlich gingen sie auch einfach davon aus, na gut, die Frauen sind nun mal ein bisschen emotionaler und wir sind ja schon ziemlich emotional unterwegs in diesen krassen Tagen. Und wahrscheinlich ist es einfach mit ihnen durchgegangen. Wahrscheinlich haben sich einfach jetzt Sachen gewünscht und eingebildet und dann hockten sie jetzt auch noch zusammen und waren da im Grab, sowieso nochmal eine spezielle Situation. Sie glauben ihnen auf jeden Fall nicht. Matthäus 28,8. Und sie gingen schnell zum Grab hinaus mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkünden. Markus 16,8. Und sie gingen schnell hinaus und flohen von dem Grab. Es hatte sie aber ein Zittern und Entsetzen befallen und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Und Lukas zeigt uns dann nochmal auf mit diesem Problem der Unglaubwürdigkeit. Und sie kehrten vom Grab zurück und verkündigten das alles den Elfen und allen übrigen, also den Jüngern und dem Umfeld. Es waren aber Maria Magdalena und Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, also die Mutter auch Jesu, die es den Aposteln sagten, sie und die übrigen mit ihnen. Und ihre Worte kamen ihnen vor wie ein Märchen und sie glaubten ihnen nicht. Ja, man kann die Frauen auch gut verstehen, dass sie sich da etwas eingebildet haben. Als wenn das Grab wirklich leer wäre, als wenn Jesus jetzt leben würde. Können sie es einfach nicht akzeptieren, wie es ist. Ja, auch uns fällt es schwer. Aber, okay, das ist hier die Situation. Zur gleichen Zeit, an anderer Stelle, während die Frauen noch unterwegs sind, berichtet die Wachmannschaft den obersten Priestern, was geschehen war. Diese beraten sich umgehend mit den Ältesten und beschließen, die Wachen zu bestechen, damit sie ihre Version der Ereignisse verbreiten. Also, was machen sie? Sie sehen, wir haben eine höchst problematische Situation. Und wie kriegen wir das jetzt geregelt? Ganz einfach, Bestechung und Fake News. Initiierte Fake News, sozusagen eine gedämpfte, etwas leicht veränderte Wahrheit zur Volksberuhigung. Kennt man durchaus. Aber hier ist es natürlich besonders dramatisch. Matthäus 28, ab Vers 11 berichtet uns das. Während sie aber hingingen, siehe, da kamen etliche von der Wache in die Stadt und verkündigten den obersten Priestern alles, was geschehen war. Diese versammelten sich samt den Ältesten und nachdem sie Rat gehalten hatten, gaben sie den Kriegsknechten Geld genug und sprachen, sagt, deine Jünger sind bei Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Und wenn dies vor den Statthalter kommt, so wollen wir ihn besänftigen und machen, dass ihr ohne Sorge sein könnt. Sie aber nahmen das Geld und machten es so, wie sie belehrt worden waren. Und so wurde dieses Wort unter den Juden verbreitet bis zum heutigen Tag. Also bis zu dem Tag, als das niedergeschrieben wurde. Das heißt, diese Legende, diese Verschwörungstheorie, die hat gegriffen. Also viele haben das geglaubt. Diese Fake News Story, dass die Jünger den Leichnam geklaut haben. Aber es war jetzt der einzige Ausweg, weil sie hatten keinen Leichnam mehr. Und es war klar, die Jünger werden das bekannt machen. Also müssen wir vorher eine möglichst glaubwürdige Lügengeschichte in Umlauf bringen. Und das war jetzt für spontan bösartig, aber relativ klug umgesetzt. Warum? Weil die Botschaft von dem auferstandenen Jesus ein Anstoß ist. Und das ist auch bis heute so. Jesus hat den Tod besiegt. Das ist anstößig. Und das unterscheidet Jesus eben auch von allen Religionsstiftern, von allen Propheten, von allen Vordenkern, von allen, die in einer Linie mit ihm ungerechterweise genannt werden. All diese sind tot. Gandhi ist tot. Buddha ist tot. Haile Selassie ist tot. Mohammed ist tot. Die sind alle tot. Aber Jesus lebt. Das Grab ist leer. Was für ein Anstoß. Jesus hat den Tod besiegt. Als einziger. Was für ein Anstoß. Nein, die Religionen sind nicht alle gleich. Nein. Alle außer der echte Glaube an diesen auferstandenen Jesus. Alle mussten sich dem Tod beugen, außer er. Und deshalb brauchten sie diese Lügengeschichte und deshalb gibt es auch heute tausend Lügengeschichten. Jesus wäre nur in einem komatösen Zustand gewesen. Die Jünger hätten da was gedeichselt, er wäre niemals wirklich gekreuzigt worden. Oder. Irgendeine tolle Wunderheilung, die eingebaut wird. Oder alles nur ein Mythos. Ja, es braucht diese Lügengeschichten, es braucht diese Bestechung, weil wenn dieser Jesus tatsächlich den Tod besiegt hat, dann betrifft das dich und mich ganz konkret. Und dann kann ich mich vor diesem Jesus nicht mehr wegducken. Und dann kann ich ihn nicht mehr ignorieren. Also brauche ich auch heute eine Lügengeschichte, weil sonst kann ich nicht so weiterleben wie bisher. Das geht einfach nicht. Ich kann dann nicht Dienst nach Vorschrift machen. Ich kann nicht mein kleines Spießerleben fortführen. Ich kann nicht weiter für mich selbst leben. Ich kann nicht die Ewigkeit und den Tod und den lebendigen Gott ignorieren, wenn dieser Jesus, der Christus ist, der Sohn Gottes, der Retter, und er tatsächlich den Tod besiegt hat. Wenn er lebt und er sagt, ihr könnt durch mich leben, dann hat es konkrete Bedeutung. Und nochmal, jetzt gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich glaube einer dieser Lügengeschichten, wie ich ihn im Spiegel lese oder im Kopfverlag oder wo auch immer, vielleicht in meinem Religionsbuch in der Schule. Also ich nehme diesen Fantasie-Jesus und dann ist es einfach nur eine Story. Dann ist er einer von vielen. Dann kann ich aber nette Ideen von ihm aufnehmen oder halt auch nicht. Oder das hier ist Wahrheit. Und wenn das Wahrheit ist, dann komme ich nicht mehr an ihm vorbei. Dann müsste ich dumm oder bösartig sein, um das zu ignorieren. Wie geht's weiter? Petrus und Johannes sind inzwischen auf dem Weg zum Grab, um zu überprüfen, was die Frauen da erzählt haben, also was die Maria ihnen erzählt hat. Kann das vielleicht doch sein? Was war da los? Wir müssen uns das einmal anschauen. Und Johannes, er ist etwas schneller vor Ort. Wahrscheinlich rennt er einfach ein bisschen vor. Er hat es besonders eilig. Und er wirft einen ersten Blick in die Höhle auf die Grabtücher. Und als Petrus angekommen ist, gehen beide gemeinsam in die Höhle und finden dort die Grabtücher und das Tuch, welches um den Kopf gewickelt war. Und zwar beides separat. Und jetzt ziehen beide unterschiedliche Konsequenzen raus. Also zwei verschiedene Theorien entstehen. Johannes, der glaubt jetzt an die Auferstehung. Der sagt, okay, das ist tatsächlich so. Und Petrus, der geht nachdenklich zurück. Also kann das wirklich sein? Er ist noch sehr am Grübeln. Gibt es eine normal logische Erklärung, was hier sonst passiert ist? Also Lukas 24, Vers 12. Petrus aber machte sich auf und eilte zum Grab. Und als er sich hinabbückte, sah er nur die Leichentücher da liegen. So kehrte er denn nach Hause zurück, voll Verwunderung über das Geschehene. So heißt es in einer sehr guten Übersetzung. Und Johannes 20, Vers 3, da heißt es, nun gingen Petrus und der andere Jünger, also Johannes, hinaus und begaben sich zu dem Grab. Die beiden liefen aber miteinander. Und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zum Grab. Und er beugte sich hinein und sah die leinernen Tücher da liegen, ging jedoch nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und geht in das Grab hinein und sieht die Tücher da liegen. Und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Darauf ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, und er sah und glaubte. Er sieht und glaubt. Hervorragend. Das heißt nicht, dass er zu unkritisch war, aber bei ihm hat es Klick gemacht. Er hat gesehen und das, ja, jetzt könnte ich tausend Theorien spinnen, aber das ist es, der hat es doch gesagt. Vers 9, denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen müsse. Nun gingen die Jünger wieder heim. So, wie geht's weiter? Maria Magdalena ist den beiden Jüngern gefolgt, also sie ist hinter den beiden Männern her und kommt schließlich auch am Grab an. Sie bleibt noch ein bisschen dort und sie trauert, denn sie glaubt noch, dass der Leichnam gestohlen wurde. Also wir sehen, es gibt ja noch keine Einheitlichkeit unter den Jüngern. Es ist ihnen noch nicht wirklich klar, wie sie das einzuordnen haben. Im Grab entdeckt sie die zwei Engel, die sie nach dem Grund ihrer Trauer fragen. Und plötzlich begegnet sie einem Mann, der nicht wie vermutet der Gärtner ist, sondern Jesus selbst. Das heißt, ihr erscheint Jesus zuerst. Das lesen wir im Johannesevangelium gleich im nächsten Vers. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Wie sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab und sie sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, den einen beim Haupt, den anderen zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und diese sprechen zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste nicht, dass es Jesus war. Und Jesus spricht zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es ist der Gärtner und spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast. Ich will ihn holen. Jesus spricht zu ihr: Maria. Da wendet sie sich um und spricht zu ihm: Rabboni, Meister. Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Und Maria, die geht jetzt zu den Jüngern und berichtet, was sie erlebt hat und sagt die Botschaft, die Jesus ihr mitgegeben hat. Aber sie glauben mir nicht. Da kommt Maria Magdalena und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen hat und dass er zu ihr gesprochen hat. Und in Markus 16 heißt es: Und als sie dies hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden war, glaubten sie es nicht. Also schon wieder nicht vorstellbar für die anderen. Nicht vorstellbar. Aber es geht weiter, denn auch den anderen Frauen, die vorher im Grab gewesen waren, auch denen erscheint Jesus. Und er wiederholt den Auftrag der Engel, den Jüngern auszurichten, wo der Treffpunkt ist. Matthäus 28, Abvers 9. Und als sie gingen, um es seinen Jüngern zu verkünden, siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt! Sie aber traten herzu, umfassten seine Füße und beteten ihn an. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Geht hin und verkündet meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen sollen. Dort werden sie mich sehen. Also die ganz wichtige Botschaft: Sie werden mich noch sehen. Sie werden es ganz konkret erleben, dass das Wahrheit ist. Sie müssen nicht auf Hörensagen vertrauen. Und das ist der Treffpunkt. Und später am Tag erscheint Jesus zwei Jüngern, die auf dem Weg nach Emmaus sind. Und er begleitet sie für längere Zeit und befragt sie, warum sie traurig sind. Und erklärt ihnen dann schließlich die Prophetien über den Christus aus dem Alten Testament. Und sie sind dann den ganzen Nachmittag noch zusammen und essen zusammen zu Abend. Und erst da erkennen sie, wer Jesus ist. Also, dass er Jesus ist. Aber dann ist er weg, dann verschwindet er auf einmal. Und das können wir alles in Lukas 24, Abvers 13 nachlesen. Das werde ich jetzt nicht vorlesen, aber bitte lest es doch mal zu Hause nach, wenn ihr eine Bibel habt. Und solltet ihr keine Bibel zu Hause haben, schreibt uns eine kurze E-Mail mit eurer Adresse und wir schicken euch sehr, sehr gerne Bibel zu. Ebenfalls, möglicherweise am Abend, erscheint der Herr auch noch dem Simon Petrus. Wir wissen, der war ja noch nachdenklich am Zweifeln, der wusste nicht so wirklich, was hier los ist. Und da dürfen wir vermuten, dass es auch der gleiche Abend ist, Lukas 24 auch. Und sie standen in derselben Stunde und kehrten nach Jerusalem zurück und fanden die Elf und ihre Gefährten versammelt, also die anderen Jünger, und sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und er ist dem Simon erschienen. So, und jetzt sind die Jünger scheinbar uneins, ob sie der Auferstehung glauben sollten oder eben nicht. Denn auch der Bericht der Emmaus-Jünger sorgt nicht dafür, dass alle überzeugt sind. Und das ist grundsätzlich erstmal eine erfreuliche Haltung. Nicht ein schwacher Glaube, sondern wir merken einfach, dass die Jünger tendenziell mit beiden Beinen in der Realität stehen. Es sind nicht irgendwelche abgehobenen Spirituellen, die immer glauben, dass irgendwelche wilden Wunder dauernd geschehen, irgendwelche übersinnlichen Sachen dauernd laufen, sondern sie gehen davon aus, wenn jemand tot ist, dann ist er tot. Und wir sehen, was sie für Realisten sind. Das ist erstmal auch die Realität. Und man sollte nicht vorschnell davon ausgehen, dass Tote wieder auferstehen, die tatsächlich tot waren. Und nur weil das Leute berichten in einer emotionalen Extremsituation, muss das nicht unbedingt heißen, dass das der Wahrheit entspricht. Und muss man sagen, das dürfen wir uns eigentlich heute noch viel mehr wünschen, insgesamt und auch manchmal auch unter Christen, dass wir einfach kritischer an Sachen herangehen. Eben nicht kritischer gegen Gott, sondern einfach kritischer, was irgendwelche Leute so erzählen, was sie angeblich erlebt haben. Aber hier entspricht es ja tatsächlich der Realität. Trotzdem gut, dass die Jünger nicht jeder Geschichte, die da irgendwer anbringt, einfach so glauben. Denn das unterstreicht nochmal, dass sie glaubwürdige Zeugen dennoch schließlich sind. Dass sie eben keine spirituell-esoterischen Spinner sind, sondern einfach geerdete Realisten. Und dass es erst eine ganze Zeit braucht, bis sie von so etwas überzeugt sind. Und während die Emmaus-Jünger berichten, erscheint Jesus dann allen Jüngern. Und das, obwohl sie aus Angst vor den Juden, also sie haben jetzt Angst, was für eine Verfolgung kommt jetzt auf uns zu. Wenn der Herr weg ist, werden wir jetzt hier zerschlagen, gibt es hier Razzien, kommen wir in den Knast, was geht ab? Also sie haben die Türen verrammelt und trotzdem ist auf einmal Jesus da. Und sie haben erstmal sehr große Angst, denn sie halten ihn für einen Geist. Und was macht er? Er zeigt seine Wundmale. Also er zeigt, guck mal, ich bin es wirklich, ich bin der Gekreuzigte. Und er sagt, bitte, bitte fasst mich hier an, damit ihr es glaubt. Damit ihr merkt, das ist hier keine Spinnerei und das ist hier kein Hokuspokus und keine Geisterbahn. Das ist echt, fasst es an. Und da sie immer noch Zweifel haben und echt unsicher sind, lässt er sich Essen bringen, um zu zeigen, ich habe einen Körper, ich bin nicht einfach nur ein Geist. Ich bin real, okay? Das ist Fakt, was hier jetzt läuft. Wenn ich sogar essen kann, das ist eindeutig. Und was macht er dann? Er tadelt sie zum einen für ihren Kleinglauben, also bei allem Realismus. Er hat ihnen vorher gesagt und hat bewiesen, dass sein Wort immer Bedeutung hat, dass es immer hält, dass es immer zuverlässig ist. Also er tadelt sie für den Kleinglauben trotzdem, aber er schließt ihnen dann auch die Schriften auf. Also er schließt ihnen die Bibel, so weit sie damals schon vorhanden ist, auf, also macht ihnen verständlich, nämlich was in der Bibel, wie sie damals schon vorliegt, über ihn geschrieben ist. Und dann gibt er ihnen den großen Auftrag. Und das wollen wir jetzt noch einmal lesen. Damit kommen wir jetzt auch zum Abschluss und haben den ersten großen Punkt auch gleich fertig. Während sie aber davon redeten, trat Jesus selbst in ihre Mitte und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Aber bestürzt und voll Furcht meinten sie, einen Geist zu sehen. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken und warum steigen Zweifel auf in euren Herzen? Seht an meinen Händen und meinen Füßen, dass ich es bin. Rührt mich an und schaut, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich es habe. Und indem er das sagte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Da sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach zu ihnen, habt ihr etwas zu essen hier? Da reichten sie ihm ein Stück gebratenen Fisch und etwas Honig und er nahm es und aß es vor ihnen. Er aber sagte ihnen, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war. Dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Moses und in den Propheten und dem Psalm von mir geschrieben steht. Da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden. Sie haben nämlich ein Problem. Sie haben noch keinen Heiligen Geist. Also, sie sind Jesus nachgefolgt, aber wir müssen sagen, Gott ist noch nicht in ihn eingezogen. Das heißt, dass sie die Bibel, so wie sie damals vorlag, intellektuell verstehen konnten, aber noch nicht geistlich. Also das heißt, es hat noch nicht völlig Klick bei ihnen gemacht. Für sie war es erstmal ein Buch und noch nicht lebendig. Und Jesus hilft ihnen jetzt und sorgt dafür, dass es Klick macht bei ihnen. Dass sie jetzt wirklich kapieren, was bedeutet das, was dort steht. Über eine rein sachlich-menschliche Ebene hinaus. Und dann spricht er zu ihnen, so steht es geschrieben und so musste der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen. Also, so ist es geoffenbart, angekündigt gewesen und deshalb musste es auch so passieren. Ich musste leiden und am dritten Tage auferstehen aus den Toten und das ist jetzt passiert. Und in seinem Namen soll, also für die Zukunft, ab jetzt, Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Ihr aber seid Zeugen hiervon. Und siehe, ich sende auf euch die Verheißung meines Vaters, ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Das heißt, wenn ihr diesen Heiligen Geist bekommt, dass ihr selbstständig die Bibel richtig verstehen könnt, dass ihr Gottes Reden richtig kapieren könnt, dann geht es weiter. So lange bleibt ihr in Jerusalem. So, und in dem Vers 47 ist es dieser wichtige Auftrag, wo Jesus sagt, von jetzt an soll nicht nur Buße verkündigt werden, also kehrt um zu Gott, 180 Grad turn, nicht mehr so weiterleben wie bisher, sondern kehrt um in eurem Leben und richtet euch auf den lebendigen Gott aus. Der hat euch gemacht, der erhält euer Leben und der hat den Plan für euer Leben. Macht das, das ist Buße. Und bereut eure falschen Wege, die ihr gegangen seid. Jetzt soll auch verkündigt werden, Vergebung der Sünden. Weil Jesus diese Vergebung erwirkt hat. Er hat den Preis gezahlt und so können Menschen frei sein. Das schauen wir uns jetzt gleich in Punkt 2 an. Und deshalb soll das jetzt aller Welt verkündigt werden. Alle Völker sollen davon hören. Bis in die letzten Winkel dieser Welt soll das bekannt gemacht werden. Der Aufruf, kehrt um zu Gott, macht einen Neuanfang mit eurem Leben und lasst vor allem einen Neuanfang machen. Denn ihr könnt jetzt Frieden mit Gott haben. Ihr könnt echten Frieden mit Gott haben. Das ist Ostern passiert. Wow! Also, viel Überraschung, viel hin und her gelaufen, viele, viele Fragezeichen, kann das sein, ist das Betrug, wurde hier jemand gestohlen, Leichendiebstahl, ja oder nein, erscheint uns hier ein Geist, spinnen die Frauen. Und womit endet es? Jesus ist da, er hat den Tod besiegt. Und nicht nur das, er hilft uns, dass wir die Bibel jetzt verstehen und dass wir damit Gottes Reden verstehen. Hervorragend. Und er sagt uns, was jetzt zu tun ist. Er gibt uns jetzt den großen Plan für die nächsten Wochen und Monate, aber auch Jahre und Jahrhunderte und Jahrtausende mit. Nämlich verbreitet eben diese Botschaft, diesen Bußruf, den Jesus von Anfang an in seiner Dienstzeit gepredigt hat, der wird jetzt ergänzt mit der Vergebung der Sünden, die jetzt möglich ist. Warum? Weil es Karfreitag gab und weil es Ostersonntag gab. So, und jetzt sind wir schon letztlich mitten in Punkt 2, nämlich die Folgen des Ostertages. Und wir müssen ganz ehrlich sagen, alle Folgen können wir jetzt hier nicht in so ein paar Minuten erfassen. Aber wir wollen hier ein paar Blitzlichter gebrauchen, um die ganz zentralen Punkte uns einmal deutlich zu machen. Ja, ein aufregender Tag damals in Israel. Aber es ist lange her und es ist weit weg. Also, welche Folgen hat das jetzt für dich und mich? Welche Folgen hat das heute? Warum sollen wir uns heute immer noch im Jahr 2020 damit beschäftigen? Wir haben ja tausend andere Themen. Erst recht in dieser Zeit. Wie geht's hier weiter? Wie geht's da weiter? Was ist klug? Was müssen wir machen? Und so weiter und so fort. Aber Gott sagt, Ostern ist ein Erinnerungstag, ein Erinnerungsfest, darum geht es. Deshalb blickt jetzt da drauf. Nicht einfach nur, um die Vergangenheit zu ehren oder so, sondern weil diese Ereignisse so folgenreich sind, dass die die krassesten und wichtigsten Auswirkungen haben, heute im Jahr 2020, auf Menschen in Bielefeld und Paderborn und Lage und Herford und überall. Eine außergewöhnliche Folge dieses Ostertages und dieses Karfreitags natürlich, das gehört immer zusammen. Jesus tritt für uns ein. Jesus tritt für uns ein. Das können wir zum Beispiel lesen im Hebräerbrief, ne, der für Hebräer geschrieben ist, das sagt ja schon der Name, also Menschen mit einem jüdischen Hintergrund. Und da heißt es im Kapitel 7, ab Vers 25, daher kann er, also Jesus, auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Also, allein diesen Vers müssen wir uns einmal kurz anschauen. Jesus kann die Menschen, die zu ihm kommen, um zu Gott zu kommen, die kann er vollkommen erretten, nicht so ein bisschen, nicht Stückwerk und du musst noch was dazu tun oder so, vollkommen erretten. Warum? Weil er jetzt unsterblich ist, weil er lebt, weil er den Tod besiegt hat, um eben für sie einzutreten. Er stellt sich so, können wir das vergleichen, wenn ein Mensch vor Gott steht und er ist vorher zu Jesus gekommen, gehört zu Jesus, dann stellt sich Jesus sozusagen vor diesen Menschen. Und was sieht der Vater dann? Er sieht nur noch Jesus, wenn er auf diesen Menschen schaut. Jesus, der keine Sünde hat, an dem kein Makel ist und nichts Böses jemals war noch sein wird. Das bedeutet das. Denn solch ein Hohepriester tat uns Not, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sünden abgesondert und höher als die Himmel ist, der es nicht wie die Hohepriester täglich nötig hat, zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen, danach aber für des Volkes. Denn dieses Letztere hat er ein für alle Mal getan, indem er sich selbst als Opfer darbrachte. Also wird ihnen hier erklärt, ihr als Juden, ihr habt einen Hohepriester und der tritt stellvertretend für euch vor Gott. Aber das ist nichts gegen Jesus. Denn diese Hohepriester, die haben selber Sünde in ihrem Leben. Denn jeder Mensch hat Sünde in seinem Leben. Lest mal das dritte Kapitel vom Römerbrief. Da ist das krass zusammengefasst. Jeder Mensch ist voll mit bösen Dingen, bösen Taten, bösen Worten und so weiter. Egal wie nett er vor Menschen erscheint. Auch euer Hohepriester ist hier gesagt. Aber dieser Jesus nicht. Und während jeder andere Hohepriester erstmal um Vergebung bitten muss vor Gott für seine Sünden, braucht Jesus das nicht. Denn was hat er getan? Er hat sich selbst geopfert. Und zwar für Menschen wie dich und mich ganz konkret. Und deshalb tritt dieser Jesus für uns ein. Viel besser als der beste Hohepriester, den es jemals gab. Denn er hat sich selbst gegeben und er lebt ewig. Er ist ohne Sünde. Und er stellt sich sozusagen vor dich. Weitere Folge dieses Ostertages und der ganzen Ereignisse drumherum. Der Tod verliert seine Macht. Es heißt, der Tod ist der große Gleichmacher, aber das stimmt nur bedingt. Der Tod ist schrecklich. Und damit ist nicht allein das Sterben gemeint, sondern das, was danach kommt. Denn der normale Weg eines jeden Menschen ist, wenn ich diese Welt verlasse, dann bekomme ich Gerechtigkeit. Dann bekomme ich eben Gerechtigkeit, wenn ich diese Welt verlasse. Dann wird abgerechnet. Wie hast du gelebt? Wie hast du gedacht? Wonach hast du dich ausgerichtet? Und das ist der schrecklichste Moment in jedem Leben. Warum? Weil wir nicht gerecht vor Gott erscheinen können von uns aus. Egal wie streberhaft wir gelebt haben, egal was für tolle Gutmenschen wir sein wollten. Es reicht nicht aus. Denn das verstehen wir vielleicht etwas anhand des Strafrechts. Ein einziger Mord reicht für lebenslänglich. Oder in anderen Ländern, eine einzige Straftat reicht für ein Todesurteil. Und damit ist das hier vergleichbar. Und das ist das viel Schrecklichere an Tod. Nämlich eben, dass wir nicht die Augen zumachen und dann ist alles vorbei. Und dann schlafen wir. Oder. Nein. Dann wird abgerechnet. Und das ist eine Katastrophe. Das ist die schlimmste Katastrophe unseres Lebens. Das ist der wahre Schrecken des Todes nämlich. Nicht die Schmerzen beim Sterben. Das kann schrecklich sein. Aber manchmal ist es auch ganz schnell vorbei. Aber das, was danach ist, das ist der wirkliche Stachel des Todes, der Schrecken des Todes. Ich kann dem nicht entkommen, weil ich einfach nicht gut genug bin. Weil ich solch eine Freude habe an all diesem Bösen. Weil das wirklich Teil meiner selbst ist. Und das gilt für jeden Menschen und selbst schon für Kinder. Aber dann lesen wir im 1. Korintherbrief, 15, Vers 55, dort heißt es, Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist auch Ostern. Ja, auch jeder, der zu diesem Jesus gehört, der sagt, ich nehme das, was du an diesem Osterwochenende getan hast, dieses stellvertretende Opfer, das nehme ich für mich in Anspruch, weil ich es nötig habe, weil ich nicht gut genug bin. Ich habe es nötig. Wenn du das bestätigen kannst, dass das bei dir passiert ist, dann brauchst du vor dem ewigen Tod, vor dem, was die Bibel Hölle nennt, keine Angst mehr haben. Dann ist Sterben nach Hause gehen, in eine Ewigkeit, wo du bei Gott bist, wo es nichts Böses oder Schlechtes gibt, kein Leid mehr, kein Verderben, keine Krankheit, gar nichts mehr, was dich hier so fertig macht, sondern nur noch das Schöne und Gute. Dann ist vielleicht das Sterben durch eine Krankheit oder einen Unfall oder schmerzhaft. Aber das hat ein Ende und dann kommt Ewigkeit ohne Ende und ohne Leid. Der Tod verliert seine Macht. Die Angst, die er berechtigt macht. Welche Folgen hat noch dieses Osterwochenende und dieser Ostertag? Wir leben mit und durch Jesus. Im 1. Thessalonikerbrief. Wir sehen, das ganze Neue Testament berichtet uns das. Kapitel 5, Vers 9. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils. Durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Also, der Tod verliert seine Macht und wir leben jetzt mit und auch durch diesen Jesus. Durch ihn, weil er die Voraussetzung dafür geschaffen hat, die kein Mensch schaffen konnte, nur er. Und wir leben mit ihm, weil ihm jetzt unser Leben gehört. Weil er jetzt Chef in unserem Leben ist. Er ist jetzt der Bestimmer. Nicht, weil wir müssen, sondern weil wir jetzt überzeugt sind, das ist das Beste, was uns passieren kann. Eine weitere Folge, das müssen wir uns noch anschauen. Wir sind freigekauft und von Gott adoptiert. Es ist nicht nur, dass wir nicht diesen Zorn Gottes abkriegen, dass wir nicht diese Gerechtigkeit ertragen müssen, die wir uns verdient haben. Nein, es ist noch mehr. Galater 4, Vers 4. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Also da steht, damit wir adoptiert werden konnten. Was bedeutet das eigentlich? Freigekauft, also im Sinne von wie ein Sklave, der freigekauft wird. Und das gab es tatsächlich damals häufig, dass freigekaufte Sklaven von ihren ehemaligen Besitzern adoptiert werden. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, Abba, Vater. Wir können sagen, Papa. Also, wir kommen Gott so nah, dass wir diesem allmächtigen großen Gott mit Papa rufen dürfen, weil wir jetzt seine Kinder sind. So bist du nun also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. freigekauft und von Gott adoptiert. Wir gehören zur Familie Jesu jetzt. Wir sind neu geboren. Jesus erklärt das einem Pharisäer in Johannes 3. Du musst von neuem geboren werden. Der kapiert das erst nicht, wie er das meint, dass das sinnbildlich ist. Und dann lesen wir im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 3, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung, wodurch? Durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Wir haben ein neues Leben bekommen, wenn wir das in Anspruch genommen haben. Und das bedeutet, und das lesen wir auch im gleichen Petrusbrief, zwei Kapitel weiter, welches jetzt auch uns in einem bildlichen Sinn rettet in der Taufe, die nicht ein Abtun der Unreinheit des Fleisches ist, sondern das Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. Wir haben jetzt ein gutes Gewissen, weil unsere Schuld bezahlt wurde. Und viele weitere Folgen hat dieser Ostertag. Zum Beispiel, dass wir jetzt, weil wir freigekauft sind, bestimmt sind zur Freiheit. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 7, da wird uns mal gesagt, ihr seid teuer erkauft. Ihr seid erkauft mit dem Blut Jesu, mit dem Blut des Sohnes Gottes. Werdet nicht mehr Knechte der Menschen. Ja, das sind die Folgen. Krasse Ereignisse, krasse Folgen. Aber diese Folgen, die haben für dich erst Bedeutung, wenn du dich beugst vor diesem Jesus. Wenn du anerkennst, wer er ist. Wenn du es nicht machst wie diese jüdisch-religiöse Elite damals und irgendwelche Fantasiegeschichten mitbeförderst, sondern wenn du den Fakten glaubst und sagst, das spricht mitten in mein Leben hinein und das verändert alles und ich habe es nötig, denn ich will nicht in Angst vor diesem Tod leben. Ich will nicht weiter in dieser Orientierungslosigkeit und Unsicherheit leben. Ich will Frieden mit Gott haben. Ich will zu Gottes Familie und zu Jesu Familie dazugehören. Ich will ewiges Leben haben. Die Tür steht offen. Ruf diesen Jesus an. Du brauchst da kein spezielles Ritual. Du brauchst da nicht irgendeinen Priester für oder irgendeinen Superreligiösen oder sonst irgendwas. Lies diese Bibel. Und wie gesagt, wenn du keine hast, wir schicken dir gerne eine, melde dich. Und wenn du magst, sprich mit jemand, der schon zu diesem Jesus gehört und lass es dir nochmal erklären. Und dann sprich mit diesem Jesus. Egal, wo du bist. Du brauchst keine gesalbten Worte, du musst es nur ehrlich meinen. Und übergib ihm dein Leben. Und wenn du es getan hast, dann gib dich ihm voll hin und investier voll und ganz diesem Jesus, jetzt mit dem Rest deines irdischen Lebens zu dienen. Ja, und was ist jetzt noch zu tun? Was ist jetzt noch zu tun? Einmal das, was im Psalm 66, Vers 8 steht. Preist unseren Gott, ihr Völker, lasst laut sein Lob erschallen. Das sollten wir heute tun. Gott loben. Gott loben, dass er seinen Sohn gesandt hat, dass er diesen schrecklichen Weg gegangen ist, dass er all dies Leid und diese Verlorenheit auf sich genommen hat, damit wir es nicht müssen, damit wir eine Hoffnung haben. Preist ihn dafür. Und das Zweite ist das, was wir in Nehemia 8, Vers 10 lesen. Da geht es darum, dass Israel nach langer Zeit aus der Bibel, so wie sie damals vorlag, hört und sie erkennen, als sie Gottes Wort hören, wir haben überhaupt gar nicht so gelebt und wir haben so viel verpasst, was wir tun sollten. Und sie sind total niedergeschlagen und sie fangen an zu heulen, weil sie kapieren, wir haben überhaupt gar nicht das getan, was wir hätten tun sollen. Aber dann wird ihnen gesagt, geht hin! Esst Fettes und trinkt Süßes und sendet Teile davon auch denen, die nichts für sich zubereitet haben. Denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig. Darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Da ist gerade ein Feiertag und sie haben festgestellt, hey, wir sollten jetzt eigentlich diesen Feiertag leben. Wir haben es überhaupt gar nicht gemacht. Und es wird ihnen gesagt, heult nicht rum, sondern feiert jetzt. Lobt Gott und freut euch an seinem Tun, an seinem Wirken. Und ja, feiert auch äußerlich. Esst was Gutes, trinkt was Gutes. Muss nicht zwangsläufig fett und süß sein, aber genießt das Ganze und versorgt auch die, die vielleicht nichts haben, damit sie mitfeiern können. Aber habt im Blick dabei nicht zuerst Essen, Trinken oder Gemeinschaft, das ist auch alles schön, sondern den, auf den es jetzt ankommt, den lebendigen Gott. Und wir dürfen heute sagen, und seinen Sohn Jesus, den Christus, den Erlöser, den Auferstandenen, den Gekreuzigten, der das Grab leer gelassen hat, der dem gegeben ist, alle Macht im Himmel und auf Erden. Macht ihn groß an diesem Tag und freut euch über ihn. Und wenn ihr noch nicht zu ihm gehört, dann bleibt unruhig im besten Sinne und sucht ihn. Ihr findet ihn nicht irgendwo in der Natur oder in irgendeiner spirituellen Erfahrung. Ihr findet ihn hier drin und dann redet mit ihm. Gottes Segen dafür. Amen.